Augenblick bist du allein.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Sendung Du bist nicht alleine am heutigen Kar-Samstag, auch Tag der Grabesruhe genannt. Nun, was geschah an diesem Kar-Samstag? Der Kar-Samstag, der zweite Tag des Triduum Sacrum, ist der Tag der Grabesruhe und Bestandteil der Karwoche. An diesem Tag steht die Trauer über den Tod Jesu am Kreuz im Vordergrund. Nach christlicher Vorstellung ist Jesus in der Nacht nach der Kreuzigung in die Unterwelt hinabgestiegen, wo er die Seelen der Gerechten seit Adam aus dem Totenreich befreit. Es ist Petrus Kapitel 3, Vers 19. Was geschah am Karsamstag? Der Evangelist Matthäus berichtet, wie die Hohenpriester und Pharisäer am Tag nach Jesus Tod zu Pilatus gingen und ihm aufforderten, das Grab zu bewachen zu lassen. Sie erinnerten sich daran, wie Jesus prophezeite, dass er 3 Tage nach seinem Tod auferstehen würde. Und sie befürchteten, dass die Jünger den Leichnam stehlen und behaupten könnten, Jesus sei tatsächlich auferstanden. Also stellte Pilatus einen Wachmann zur Verfügung und der Eingang zum Felsengrab wurde versiegelt. Matthäus Evangelium Kapitel 27, Vers 62 bis 66. Brauchtum am Karsamstag. Traditionell ist der Karsamstag ein stiller Tag. Die Kirchenglocken schweigen, es finden keine Gottesdienste statt. In der Regel werden keine Sakramente gespendet und der Altar ist völlig schmucklos. Am Vortag werden in den Kathedralkirchen sogenannten Karmetten gefeiert. Wie am Karfreitag auch gehen Kinder mit Ratschen und Klappern durch die Straßen und erinnern die Gläubigen an die Gebetszeit. Auch am Karsamstag wird noch gefastet. Die Fastenzeit endet mit Beginn der Feier der Osternacht. Auch wenn der eigentlich ein Tag der Stille und Besinnung ist, werden oftmals schon an Karsamstag die Vorbereitungen für das Osterfest getroffen. Es werden Osterfeier gefärbt, Osterlämmer gebacken, die Wohnung geputzt und österlich dekoriert.
Nun machen wir, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, eine kurze Musikpause.
Auf einem Hügel, starres Schweigen, Hohn und Spott. Die Liebe stirbt an Gleichmut und Gewalt und flüstert leise Worte. Warum bist du fort, mein Gott? Schuldlos, schuldig und verraten, hängst du zwischen Träumen einer deiner selbstgerechten Welt. Du stirbst an stolzer Gottvergessenheit, an selbsterdachten Zielen, falschen Wegen ungezählt. Schuldlos, schuldig und verraten hängst du zwischen Gnade heiß in unsere kühle Welt. Liebe besiegt gewaltig die Gewalt. Wir feiern die Versöhnung zwischen Gott und seiner Welt. Schuldlos, schuldig und verraten hängst du zwischen
der Nacht von Karsamstag zu Ostersonntag, frühestens nach Sonnenuntergang, beginnt mit der Osternacht die liturgische Feier des Osterfestes. Der Altar der Kirche ist nicht mit Altartuch, Kerzen oder Blumen geschmückt, sondern zeigen den nackten Stein, Zeichen des Ecksteins, Christus. Zur Verehrung durch die Gläubigen ist in den Kirchen immer das Kreuz aufgestellt, häufig auch eine Ikone des abgestiegenen Christi in die Unterwelt oder eine Pietà, also ein Vesperbild. Von der Enthüllung des Kreuzes in der Feier von Leiden und Sterben Christi bis zu Osternacht wird das Kreuz beim Vorüberschreiten durch eine doppelte oder einfache Kniebeugung geehrt, wie sonst das ausgesetzte Allerheiligste. In vielen Kirchen wird am Karfreitag nach der Feier von Leiden und Sterben Christi ein heiliges Grab mit einem niedergelegten Kreuz, dem Bild des im Grab ruhenden Christus, erreicht. Es wird am Abend des Karfreitags und am Karsamstag, den Tag der Grabesruhe des Herrn, von den Gläubigen aufgesucht. Der Karsamstag endet mit dem Beginn der Feier der Osternacht, als die Nachtwache bereits zur Liturgie des Ostersonntags gehört. Da die Feier der Osternacht eine Vigil ist, die zur Gänze im Dunkeln abgehalten werden soll, kann sie schon in den späten Abendstunden des Karsamstags beginnen. Wer Lust hat, kann auf Internet oder auch im Fernsehen die Osternachtsvigil aus dem Petersdom schauen, was heutzutags oder dieses Jahres schon am 7:30 beginnt, wegen der Ausgangssperre vom Italien. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und wir hören uns dann am Ostern wieder mit der Osterbotschaft von seiner Eminenz Erzbischof Monsignor Dr. Nikola Eterovic, Apostolischer Nuntius aus Berlin, und am Ende auch noch ein, zwei Fragen hat uns unser geistlicher Berater Dr. Don Nerio Medici von Opus Dei beantwortet. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Karsamstag und bis morgen.
Auf einem Hügel starres Schweigen, Hohn und Spott. Die Liebe stirbt an Gleichmut und Gewalt und flüstert leise Worte. Warum bist du fort, mein Gott? Schuldlos, schuldig und verraten hängst du zwischen Träumen einer selbstgerechten Welt. Du stirbst an stolzer Gottvergessenheit, an selbsterdachten Zielen, falschen Wegen ungezählt. Schuldlos, schuldig und verraten hängst du zwischen Gnade, heiß in unsere kühle Welt. Liebe besiegt gewaltig die Gewalt. Wir feiern die Versöhnung zwischen Gott und seiner Welt. Schuldlos, schuldig und verraten hängst du zwischen
Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nach der Sendung zum Kar-Samstag erkläre ich Ihnen einige Symbole zum Osterfest. Und das erste ist Osterfeuer. Aus dem Studio begrüßt Sie Davor Novakovic. Eines der bedeutendsten und wichtigsten Güter der Menschheit ist das Feuer, weil es Licht und Wärme spendet. Ohne das Feuer für Was war für unsere Vorfahren das Überleben nur schwer möglich und hat letztlich die menschliche Kultur auch erst möglich gemacht. Seit dem Altertum galt das Symbol des Feuers als etwas Heiliges. So hatten bereits die römischen Priesterinnen, sie hatten geheiße Vestalinnen, die Aufgabe, niemals das heilige Feuer erlöschen zu lassen. Der Brauch des Osterfeuers ist seit 1559 offiziell belegt, hat aber seine Wurzeln vermutlich schon früher in der vorchristlichen Tradition, das sogenannte Brandopfer. Dabei steht das Osterfeuer symbolisch wohl für die Sonne als Mittelpunkt des menschlichen Lebens. Im Frühjahr wurde mit diesem Frühlingsfeuer die Sonne als Sieger über den langen Winter begrüßt. Außerdem galten sie als Kult zur Sicherung der Fruchtbarkeit, des Wachstums sowie der Ernte. In Frankreich um 750 wurde die Bedeutung der Frühlingsfeuer auf Gott bzw. Jesus Christus übertragen. In der Feier der Osternacht wird das Feuer am Beginn der Liturgie vor der Kirche entfacht, geweiht und anschließend an diesem die Osterkäste entzündet. Diese wird dann in feierlicher Prozession unter dem dreimaligen Ruf des Lumen Christi, Licht Christi, in die noch dunkle Kirche getragen. Nun die Bedeutung der Osterkerze. Eine sehr alte Tradition an Ostern ist die Entzündung der sogenannten Osterkerze. In ihr vereinigen sich die Lichttraditionen von griechischer, jüdischer, römischer und christlicher Herkunft gleichermaßen. Dabei galt das Licht schon seither als Zeichen für das Leben. Osterkerze, der Auferstandene. Die frühesten Wurzeln hat die Osterkerze sowie die Lichtfeier zu Beginn der Osternacht im frühen Christentum, wo man mit zahlreichen Kerzen die Feier des Gottesdienst in der Nacht erhält. Zudem gab es in Rom den Brauch, die Osternachtfeier mit 2 Meter hohen Kerzen zu erleuchten. Schließlich wurde im Lauf der Jahrhunderte auch die gesamte Feuersymbolik des Osterfeuers auf die Kerze übertragen, sodass diese heute im Mittelpunkt der Osternachtfeier steht. Symbolhaft steht die Osterkerze für den Tod und sterbensiegenden und auferstandenen Jesus Christus. Sie ist vermutlich gallisch-norditalienisch Ursprungs und fand im Jahr 384 in Piacenza in einem Brief von Hieronymus erstmals Erwähnung. Seit 417 brauchte sie Papst Zosimus nachweislich in Rom. Im 7. Jahrhundert setzte sich schon in der Titelkirchen Roms die feierliche Weiher einer Kerze durch. Das Ritual von Einritzen des Kreuzes und der Buchstaben Alpha und Omega ist gleicher Zeit für Spanien nachgewiesen und von dieser Zeit an vermutlich auch Tradition in Rom. Aus Jerusalem stammt der uralte Brauch, das Licht der Osterkerze an alle Gläubigen weiterzureichen. Im Laufe des 10. Jahrhunderts etablierte sich die Osterkerze und ab dem 11. Jahrhundert auch im deutschen Sprachraum. Im heutigen Gottesdienstablauf der Osternacht wird die Osterkerze am geweihten Feuer entzündet und in den dunklen Kirchenraum getragen, nachdem sie vorher gesegnet wurde. Schließlich wird die Osterkerze auf dem Osterleuchter angebracht
und der Gemeinde entzündet ihre mitgebrachte Kerzen an ihre Flamme. Mit diesem Brauch soll symbolisiert werden, dass Jesus der Ursprung des Lebens ist und Licht in die Dunkelheit bringt. Anschließend wird zu ihrem Lob das Exultet-Preislied auf die Großtaten Gottes durch den Diakon gesungen. Die Osterkerze ist der liturgische Mittelpunkt der Osternacht. Sie brennt während der gesamten Osterzeit bis Pfingsten und wird danach neben der Taufstein gestellt, wo sie bei Taufen brennt. Nun machen wir hier, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eine kurze Musikpause.
Niemals will ich es vergessen.
Am Ostersonntag hören Sie immer das Urbi et Orbi. Nun möchte ich Ihnen kurz erklären, was das bedeutet. Was wäre Ostern wohl ohne den Segen des Papstes am Osterfest? Jedes Jahr spendet der Papst am Ostersonntag zur Mittagszeit traditionell den apostolischen Segen Urbi et Orbi. Lateinisch heißt das der Stadt und dem Erdkreis, von der Loggia seiner Wohnung aus. Dieser erfolgt in der Regel nach der feierlichen Ostermesse auf dem Petersplatz und der kurz zuvor gehaltene Osteransprache an alle Gläubigen auf der Welt. Mit dem segnet er eben, wie gesagt, den Stadt und den ganzen Erdkreis. Man kann auch den Ablass gewinnen, man darf aber da nicht verwechseln mit der Beichte. Nach katholischer Lehre bekommen alle, die den Segen Urbi et Orbi hören, sei es über das Fernsehradio, sehen und die guten Willen sind einen vollkommenen Ablass, mit den üblichen Bedingungen hierzu, ihre Sündenstrafe gewährt. Dabei kam man den Segen seit 1967 über Radio, seit 1985 über das Fernsehen und seit 1995 auch über das Internet gültig empfangen. Um den Ablass zu erhalten, muss man ja vorher zur Beichte gehen und natürlich auch die Kommunion empfangen und ein Gebet für den Papst eben, aber man kann auch es so erhalten, den Ablass. Nun zur Bedeutung des Osterlammes. Eines der bekanntesten Symbole zur Osterfest ist das des Osterlamms. Schon seit Jahrtausenden gilt das Schaf als Symbol des Lebens, weil es nicht nur Speise, also Fleisch und Trank davon bekommt man oder erhält man Milch und Käse, sondern auch Kleidung durch die Wolle gibt. Zudem wurde es in den alten Kulturen als Opfertier verwendet, weil man ihm gute Beziehungen zu den Göttern nachsagte. Besonders auch im Judentum diente es als Opfergabe an Gott. Hierher kann man es im Bibel, im Exodus nachlesen, Kapitel 12, Vers 1 bis 13 und Vers 16. Und beim Propheten Jesaja, Kapitel 53, Vers 7, wird das Lamm auch zum Symbol für den leidenden Gottesknecht. Im früheren Christentum war es üblich, Lammfleisch unter dem Altar zu legen, das Geweiht und schließlich am Auferstehungstag als erste Speise gegessen wurde. Das Symbol vom Osterlamm hat einen Ursprung bereits im Alten Testament. Mit dem Lamm ist Jesus selbst als Lamm Gottes, Agnus Dei, gemeint. Denn bei Johannes Kapitel 1, Vers 29 steht: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Damit wird als der Tod und die Auferstehung Jesu angesprochen, durch die er die Menschen erlöst hat. Aus diesem Grund findet das Symbol des Lammes zur Osterzeit die häufigste Verwendung, weil genau diese Erlösungstat in jenen Tagen besonders gefeiert wird. Aus der Beziehung Jesu Christi als das wahre Paschalam entwickelte sich vielerorts der Brauch, zur Ostern ein Brot in der Form eines Lammes zu backen, also sogenannte Osterbrot, welches in vielen Gemeinden zu älteren Menschen gebracht wird, die nicht mehr zur Kirche gehen können. Ebenfalls ist es auch üblich, kleine Präsente in Form des Osterlammes, zum Beispiel Schokoladen-Osterlämmer, zu verschenken oder als Dekorationsartikel aufzustellen. Nun die Ostereier, was ist da gemeint? Schon seit früher Zeit wird dem Ei ein besonderes Symbolkraft zugewiesen. Das Ei galt in den antiken Kulturen und Religionen als ein Symbol für die Fruchtbarkeit und Wiedergeburt. In einigen Kulturen wurde es sogar als Ursprung von Menschen und Welt angenommen. Im Christentum wurde diese symbolische Deutung des Eies aufgenommen und mit der Segnung der Ostereier entwickelt. Hier steht die unversehrte Hülle des Eies nun einerseits für die Auferstehung Jesu. Wie das Küken die Schale durchbricht, so kommt Jesus lebend aus dem Felsengrab. Deshalb dient das Ei bei den frühen Christen auch als Grabbeigabe. Andererseits verweist das Ei oft im Hintergrund oder als Redmotiv auf Marienbilder auf die jungfräuliche Geburt Jesu. Seit dem 10. Jahrhundert war es unter den koptischen Christen Brauch, sich zum Osterfest gegenseitig Eier zu schenken. Das klassische Osterei oder Pascha-Ei von lateinischen Pascha oder hebräische Passach schenkte man traditionell am Ostermorgen als Zeichen der Auferstehung. Ein solches Ei war ein durch Erhitzen haltbar gemachtes und dann rot gefärbtes Ei, das symbolisch für das Grab Jesu stand. Ab dem 12. Jahrhundert wurde zur östlichen Speisung zudem um die Segnung der Eier gebeten. Ebenfalls besonders Verweis auf die Auferstehung. In der Zeit vom Papst Paul V. im 17. Jahrhundert wurde in der Ostermesse wie folgt gebetet. Segne Herr, wir bitten dich, diese Eier, die du geschaffen hast, auf dass sie eine bekömmliche Nahrung für deine gläubigen Diener werden, die sie in Dankbarkeit und in Erinnerung an die Auferstehung des Herrn zu sich nehmen. Zitat Ende. Auch waren Eier in den mittelalterlichen Klöstern ein sehr beliebtes Grundnahrungsmittel, welches auf verschiedene Weise zubereitet wurde. In Frankreich des Mittelalters weihten die Priester am Karfreitag hartgekochte Eier in einem rot gefärbten Wasserbad, um dies dann zum Osterfest als Essen anzubieten. Als Beispiel in Deutschland berichtet man von gefärbten Eiern erstmals im frühen 13. Jahrhundert. Weitere Gründe, welche die Tradition der Ostereier stärkten, waren im Mittelalter auch die Bedeutung eines Eiern als Zinsei oder Eierspende, die den Zenten, also Steuerabgabe, der Bauern an ihrem jeweiligen Grundherr beinhaltete. Dieser Zente wurde die Frühling am Gründonnerstag immer in Form von Eiern gezahlt, weil es aufgrund der Fastenzeit sowie durch die erhöhte Fegfreudigkeit des Hennen in dieser Zeit einen Eierüberschuss gab. Ebenfalls wirkte sich der Verzicht auf Eiern. Sie galten als tierische Produkte, denen man sich enthalten musste, in der Fastenzeit auf die starke Beliebtheit am sich anschließenden Osterfest aus, an dem der Eierkonsum dann besonders hoch gewesen ist. Nach einer alten Legende soll das Ei sogar mit der Leidensgeschichte Jesu in Verbindung stehen. Angeblich hat Maria Magdalena einem römischen Wachsoldat mit einem Ei bestochen, um auf diese Weise in das Haus des Pilatus eintreten und am Prozess Jesu teilhaben zu können. Nun, wie ist es zum Osterei gekommen? Der Name Osterei fand erstmals im Jahr 1615 bei einem Straßburger Handwerksmeister Erwähnung und 1617 berichtete ein Pinatz in seinem Werk Ovi en Euconim von beschrifteten, bemalten und geschätzten Osterei. Im Jahr 1682 erwähnt Frank in seiner Schrift Satterei dann auch schon das Verstecken von Ostereiern. Nun kommen wir zum Schluss zum Osterhase. Es ist ja eigentlich kein christliches Symbol, aber auch doch noch. Zum ersten Mal eine schriftliche Erwähnung findet er jedenfalls um das Jahr 1682 von einem gewissen Georg Frank von Frankenau, Medizinprofessor aus Heidelberg. Einige Experten nehmen an, dass es sich um eine unverstandene Umbildung aus dem Osterlamm handeln könnte. Aber schon auf einem Sakramentarblatt zur Osterliturgie aus dem 12. Jahrhundert sind Initialen enthalten, die mit einem Hasen verziert sind. Das Brauchtum rund um den Osterhasen soll als solches entstand vor mehr als 300 Jahren in der Pfalz, dem Elsass und am Oberrhein. Als Eierbringer wird der Osterhase erstmals nach alten Aufzeichnungen in Zürich bezeichnet. Schließlich setzte sich im 19. Jahrhundert der Hase als ein Symbol für Ostern überall durch. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie sind nur bereit und wissen über einige Symbole der Oster- und Osternacht, sei es Feuer, Kerze etc. Bescheid. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und wir hören uns dann morgen zur Ostersendung. Nun hören Sie noch ein Musikstück.
Auf einem Hügel starres Schweigen, Hohn und Spott. Die Liebe stirbt an Gleichmut und Gewalt und flüstert leise Worte. Warum bist du fort, mein Gott? Schuldlos, schuldig und verraten hängst du zwischen Träumen einer selbstgerechten Welt. Du stirbst an stolzer Gottvergessenheit, an selbsterdachten Zielen, falschen Wegen ungezählt. Schuldlos, schuldig und verraten hängst du zwischen Thank you.
besiegt gewaltig die Gewalt. Wir feiern die Versöhnung zwischen Gott und seiner Welt.